SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Der Münchner Sozialpsychologe Professor Mario Gollwitzer, also der Mann, der sich von Berufswegen mit der ganzen Gefühlsskala, vor allem mit der negativen Skala beschäftigt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Herr Gollwitzer, als wir den Termin ausgemacht haben für diese Sendung, vor vielen Wochen wussten wir nicht, dass wir diese tagesaktuellen Geschichten reinbekommen haben. Was war Ihr erstes Gefühl gestern, als Sie aufgewacht sind?
Also ich konnte es nicht fassen. Ich habe die Nachrichten geguckt und die Apps gecheckt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt macht er das tatsächlich. Und im Laufe des Tages sind mir auch mal Zweifel gekommen, ob wir diese Sendung jetzt heute so machen können, wie wir sie geplant haben eigentlich, weil wir über Psychologie und über negative Emotionen allgemein reden wollten. Und jetzt gibt's halt diesen tagesaktuellen Fall und der ist irre und der lässt einen mit Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zurück.
Hundertschaften haben in den vergangenen Tagen und Wochen versucht, sich in den Kopf von Herrn Putin reinzudenken. Wenn wir das von der emotionalen Seite angehen, was denken Sie, spielt bei dem in allererster Linie eine Rolle, ein Gefühl von Rache an anderen?
Ich werde es auch nicht tun, mich versuchen, in den Kopf von Wladimir Putin reinzuhacken, weil ich glaube, das geht nicht. Aber es gibt ja bestimmte Hypothesen, die man anstellen kann, und einige davon sind plausibler und andere sind weniger plausibel.
Welche ist denn plausibel beispielsweise?
Plausibel scheint zu sein, also erstmal ist, glaube ich, inzwischen klar, dass das ein lange gehegter Plan war. Das ist jetzt nicht irgendwie eine spontane, ein spontaner Ausbruch oder eine spontane Reaktion gewesen, sondern das war geplant und irgendwie gründet das natürlich auch in einer Einschätzung von Zurückweisung, Zurücksetzung. Und da muss man jetzt was gegen tun und Russland soll wieder zu alter Stärke zurückfinden. Das wäre so eine Hypothese, die ja nicht unplausibel ist, wenn man sich anguckt, was er tut.
Also auf der emotionalen Ebene ein Gefühl von Kränkung und Zurücksetzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite inzwischen vielleicht sogar ein Gefühl von Größenwahn?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn Sie jetzt Größenwahn in dem Sinne meinen, dass man sich fragen muss, ist das noch rational? Also bedenkt da jemand den Kosten und wägt das ab mit dem Nutzen? Dann muss man schon sagen, nach allem, was wir wissen, ist diese Kosten-Nutzen-Bilanz ziemlich schlecht, wie es aussieht, für den Aggressor. Dann hat das natürlich eine Irrationalität.
Dann die Gefühle der Menschen, die in allererster Linie betroffen sind, also die Menschen in der Ukraine, vermutlich die ganze Palette von Wut, von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst.
Genau, die gesamte Palette, inklusive Hilflosigkeit, inklusive Abscheu, Ekel, Angst, Ärger, Empörung, das gesamte Programm, das kann man, glaube ich, auch gar nicht nachempfinden, wie das für die Leute sein muss.
Und bei uns in Deutschland das Gefühl, dass wir uns verarscht fühlen, um es auf Deutsch zu sagen, also wie Frau Baerbock auch gestern kundgetan hat, er hat uns angelogen.
Klar, also wenn ich der deutsche Bundeskanzler wäre und hätte letzte Woche noch da gestanden und würde mir heute angucken, was passiert ist, klar ist das ein Vertrauensmissbrauch.
Herr Gollwitzer, ist wissenschaftlich eigentlich erforscht, welche Auswirkungen bei Politikern, bei Spitzenpolitikern Emotionen auf ihre politische Arbeit haben?
Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, dass es so eine Erforschung von, eine systematische Erforschung von Emotionen bei Politikern, dass es das wissenschaftlich nicht gibt. Aber natürlich sind Politikerinnen und Politiker sind Menschen. Menschen haben Emotionen, natürlich haben die auch Emotionen. Und die Frage ist halt, welche Rolle spielen sie im politischen Handeln?
Also bleiben wir nochmal bei Putin. Macron und Scholz reden mit ihm und müssen hinterher feststellen, die Pläne für den Angriff lagen längst in der Schublade. Mit anderen Worten, man hat ihnen etwas vorgespielt und sie waren Teil einer ziemlich blöden Veranstaltung.
Ja, genau. Das muss enttäuschend sein. Vertrauensmissbrauch haben wir vorhin gesagt. Aber natürlich ist es jetzt auch sowas. Politikerinnen und Politiker sind ja nicht total naiv. Sie sind ja auch auf so Szenarien vorbereitet. Aber der Bundeskanzler hat ja gesagt, dass er im Prinzip auf dieses Szenario vorbereitet war. Und man spielt das quasi möglichst rational durch, was dann passiert und wie man am besten Ganzen reagieren sollte. Aber Emotionen sind immer mit dabei, ist klar.
Emotionen bei Politikern, wie Sie gerade gesagt haben, nicht so gut oder vielleicht gar nicht richtig erforscht. Wie ist es eigentlich bei der Bevölkerung, also bei den Menschen, die dann alle 4 oder 5 Jahre die Wahl haben, sind da Emotionen entsprechend für den politischen Betrieb erforscht?
Absolut. Also Emotionen durchsetzen ja unser alltägliches Denken, Handeln und alles das, was wir tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen und natürlich auch unsere politischen Überzeugungen. Ist ja nicht so, dass das Nachdenken über politische Überzeugungen nur im Kopf stattfindet und dann gibt es irgendwie einen ganz anderen Bereich im Körper, der macht dann die Emotionen oder so, sondern es hängt alles miteinander zusammen und ist miteinander verwoben, völlig klar. Es ist zum Beispiel so, dass das ist Forschung aus den USA, die zeigt, dass Konservative sich über ganz andere Dinge aufregen können, über ganz andere Dinge empört sein können und sich ärgern können als Liberale.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel Verletzungen von man nennt das Eigengruppennormen, von der Norm sozusagen für die eigene Gruppe was Sinnvolles zu tun oder sich einer Autorität gegenüber anständig zu verhalten. Das ist für Konservative eher empörend als für Liberale.
Was Emotionen angeht, welche Auswirkungen hat das auf das Verhältnis der Deutschen zu den Russen?
Ja, das ist eine gute Frage und das wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich entscheiden. Also klar ist, dass dieser, wir haben eben gesagt, Vertrauensmissbrauch oder Vertrauensverlust, der jetzt auf der politischen Ebene ganz sicher auch passiert ist, natürlich findet er auch sein Niederschlag in dem, was Menschen auf der Straße denken über die Russen. Da muss man allerdings unglaublich vorsichtig sein. Ne? Es darf jetzt nicht passieren, dass man irgendwie die Russen jetzt als eine homogene Gruppe begreift und seine negativen Emotionen jetzt vollkommen auf diese Gruppe
projiziert. Aber weil das eine halt mit dem anderen zu tun hat, könnte es auch sein, dass die Bereitschaft der Deutschen beispielsweise mehr Geld für die eigene Verteidigung auszugeben, dass diese Bereitschaft jetzt sprunghaft nach oben geht?
Das könnte sein. Allein schon deswegen, weil man der Meinung ist, dass das eine sinnvolle politische Strategie ist.
Ihre Forschungen in Sachen Corona. Wie viel Arbeitszeit haben Sie in den letzten beiden Jahren auf Corona verwandt?
Also mit Corona, mit allem, was damit zusammenhängt, Lehrveranstaltungen umstricken und so weiter, können wir fast sagen, die Hälfte der Arbeitszeit. Aha. Und dann kommt noch Forschung dazu, die wir zu dem Thema gemacht haben.
Was haben Sie Corona-technisch erforscht und was haben Sie da rausgekriegt?
Wir waren in Deutschland einer der ersten, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was halten eigentlich die Leute von den Maßnahmen, von den einschränkenden Maßnahmen, von diesen, man sagt ja technisch non-pharmazeutischen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Lockdown. Und damals im März gab es Szenarien, die man durchgespielt hat.
2020,
ja. Genau. Und diese Szenarien gingen davon aus, vielleicht können wir das schnell wieder beenden oder vielleicht muss es länger dauern.
Also im Prinzip eine Art von Zweiteilung oder Spaltung, die sich damals schon aufgetan hat zwischen denjenigen, die sagen, die Maßnahmen sind nicht hart genug und den anderen, die gesagt haben, diese Maßnahmen bin ich nicht bereit zu akzeptieren, weil ich ein freier Mensch bin?
Ich weiß nicht, ich würde nicht von Spaltung reden. Es war schon so, dass die große Mehrheit in unserer Befragung, wir hatten über 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die große Mehrheit hat gesagt, das ist richtig, das müssen wir jetzt erstmal machen. Leute haben Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, dass das sehr lange dauert. Das hat ihnen zu schaffen gemacht. Die Vorstellung, dass das jetzt bis, wir haben es damals im April 20 gemacht, bis Januar 21 dauern würde. Jetzt haben wir 22. Aha. Und das konnte sich damals niemand so richtig vorstellen.
Also nach meiner Erinnerung, ich glaube, das vorherrschende Gefühl vor 2 Jahren, Februar, März 2020, war eine Kombination aus Angst und großer Unsicherheit.
Ja, das würde ich auch so sagen. Und trotzdem aber ein Vertrauen in die Politik, die da schon die richtigen Wege einschlagen wird. Das Vertrauen in Wissenschaft ist in der Zeit sogar noch hochgegangen.
Beides ist runtergegangen. Warum?
Er ist hochgegangen, das Vertrauen. Nee,
inzwischen. Sowohl das Vertrauen in die Wissenschaft, also wenn die Zahlen stimmen, die ich zumindest kenne, und das Vertrauen vor allem auch in die Politik ist nicht mehr in dem Maße da. Warum?
dass Politik das stimmt. In Wissenschaft ist es ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, also da kann man nur spekulieren. Meine These ist, dass was bei Leuten zu Fragezeichen geführt hat, ist die große, ist das große, ich sag mal, Hin und Her. Und im einen Bundesland gilt das und im anderen Bundesland gilt das. Und heute sage ich so und morgen sage ich so. Und heute gehöre ich zum Team Vorsicht und morgen gehöre ich zu Team Lockerung. Das sind alles Sachen, da kommen Leute auch nicht mehr mit. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn sie dann sagen, ja, was kann ich jetzt noch glauben?
Ja, und in dasselbe Boot sind dann auch die Virologen und Wissenschaftler gekommen, weil die sich halt je nach Forschungsstand auch wieder korrigiert haben oder korrigieren mussten?
Das müssen sie ja. So funktioniert Wissenschaft. Ne? Man macht Vorhersagen, man guckt, ob sie eintreten. Und wenn sie nicht eintreten, muss man sich korrigieren.
Weil die Parameter nicht mehr entsprechend sind.
Ganz genau, ja.
Was unterm Strich ist für die Menschen am schwierigsten gewesen, dauerhaft mit einer Unsicherheit zu leben, nicht wissend, wann dieses ganze Ding endlich vorbei ist?
Ganz genau. Diese Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft ist was, was Leute unheimlich stresst. Das haben wir in allen Lebensbereichen, das war bei Corona auch so.
Wie wird man Sozialpsychologe?
Man studiert Psychologie und findet den Bereich der Sozialpsychologie besonders spannend und promoviert in dem Bereich. Aha. Und bewirbt sich auf eine Stelle und kriegt die dann vielleicht.
Wie und wo unterscheidet sich eigentlich Sozialpsychologie von analog dann Individualpsychologie?
Das Fach, das gibt es heute gar nicht mehr im Studiengang. Das, was dem vielleicht am nächsten kommt, ist die Persönlichkeitspsychologie. Und in der Persönlichkeitspsychologie guckt man, wie sich Leute in ihren stabilen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Und bei der Sozialpsychologie geht es eher darum, wie Leute miteinander reden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und so.
Jetzt sind wir wieder bei Corona. Da spielen möglicherweise im Rückblick zwei Begriffe eine sehr zentrale Rolle, die sich gegenüberstehen. Zum einen der Begriff Solidarität, zum anderen der Begriff Egoismus. Fragezeichen?
Ja, ist so ein bisschen schwer zu sagen, aber wir hatten es vorhin von der Umfrage, die wir damals gemacht haben, und es gab eine Minderheit von Leuten, die die Maßnahmen schon damals abgelehnt haben, und das sind auch dieselben Leute, die in der zweiten Welle und in der dritten Welle die Maßnahmen abgelehnt haben.
Warum eigentlich?
Und das ist eine gute Frage. Auch hier kann man natürlich nicht in die Köpfe der Leute gucken, aber wir können indirekt versuchen rauszukriegen, welche Eigenschaften der Menschen im Durchschnitt dazu beiträgt, dass man so kritisch, so skeptisch ist. Und eine Eigenschaft scheint zu sein, man sieht nicht ein, dass man seine eigene Freiheit opfern muss für andere Leute, die man vielleicht gar nicht kennt oder so.
Ja. Aber wenn man genau hinguckt, wird es dann vielleicht doch ein bisschen komplizierter. Man kann ja auch für sich zu dem Ergebnis kommen, Corona nicht für die größte Menschheitsgefahr aller Zeiten zu halten und sich trotzdem irgendwie verantwortlich verhalten. Da spricht diese Hygienemaßnahme und die Maske auf und sowas alles.
Klar, also inwiefern jetzt das Virus und die Pandemie gefährlich ist und insgesamt gefährlich ist und für mich selber gefährlich ist, das ist eine Bewertung, die muss jeder für sich selber treffen. Die Grundlagen dafür, die Informationen, die sind da. Und ob man die jetzt liest oder nicht, oder ob man sie für sich im Kopf verzerrt oder nicht, muss jeder halt irgendwie selber entscheiden.
Ja.
Aber mein Verhalten, das ist das Wichtige. Ne? Wenn ich mich sozusagen, das ist eine Pandemie, die total davon abhängig ist, wie Leute übereinander denken und miteinander umgehen. Und wenn einem das total egal ist, muss man sich nicht wundern, dass es zu einer Pandemie kommt.
Die Rede ist jetzt von einer tiefen Gespaltung unserer Gesellschaft. Nach Ihren Forschungen, auch unter Einbeziehung all dieser emotionalen Aspekte. Ist das so oder ist das übertrieben?
Ich glaube, der Begriff Spaltung, der kann ja vieles bedeuten. Spaltung bedeutet nicht, dass es eine große Menge von Leuten gibt, die sagt, ich bin für die Maßnahmen und ich bin vorsichtig. Und eine andere große Menge von Leuten, die dagegen ist, das ist ja überhaupt nicht so. Sondern die, wie gesagt, es ist eine Minderheit, die der Meinung ist, das gilt nicht, das stimmt alles nicht. Es steckt vielleicht irgendwie eine große Verschwörung dahinter.
Aber ich meinte schon, die Spaltung zwischen der großen Mehrheit und der kleinen Minderheit.
Genau. Und was vielleicht mit Spaltung gemeint ist, ist, dass man diese Minderheit jetzt nicht mehr überzeugen kann. Also es gibt innerhalb der Minderheit, auch die Minderheit ist aber nochmal in Untergruppen eingeteilt, und da gibt es welche, die lassen sich einfach durch Argumente nicht mehr überzeugen.
Aber das geht ja bereits in Beziehungen rein. Da sind ja Freundschaften auch schon kaputt gegangen, weil man sich keine Verständigungsebene mehr findet. Ist sowas aus Ihrer Sicht rückgängig zu machen?
Das auf der individuellen Ebene, ich glaube nicht, dass das rückgängig zu machen ist.
Es bleibt, wie es ist.
Es bleibt, wie es ist, und wahrscheinlich wird es noch mal komplizierter.
Ihre beruflichen Stationen Trier, Landau, Marburg, München, korrekt?
Genau.
Also in Trier haben Sie, glaube ich, auch studiert?
Genau, ich studiert und meine Doktorarbeit geschrieben.
Thema?
Thema war Rache.
Rache. Ein elementares, archaisches Gefühl, über das wir auch noch reden werden. In Trier dann auch wissenschaftliche Arbeit als, weiß nicht, Assistent?
Oder? Ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Zuge dessen die Doktorarbeit geschrieben und dann nach Landau gegangen.
In der Pfalz?
Landau in der Pfalz. Und das Thema so ein bisschen gewechselt, dann ging es mehr um psychologische Forschungsmethoden. Dann nach Marburg, gleiches Thema, auch Forschungsmethoden. Und jetzt seit 2018 München.
Mit welchem Schwerpunkt in München dann?
Das Thema Rache lässt mich nicht los. Also alles, was um Gerechtigkeit, Umgang mit Ungerechtigkeit, was damit zusammenhängt, das interessiert mich nach wie vor.
Also dieses Gerechtigkeitsgefühl scheint ja eine enorme Rolle bei jedem von uns zu spielen, ohne dass wir uns das Tag für Tag klar machen.
Absolut. Und gleichzeitig ist es so, dass sich Leute aber auch unterscheiden. Manchen ist, jeder reagiert irgendwie auf Ungerechtigkeit, aber manche reagieren heftiger als andere.
Erklärung?
Ja, Erklärung. Was Biologisches scheint es nicht zu sein. Es scheint eher sowas zu sein, was man in der, wahrscheinlich in der Pubertät, was sich in der Pubertät oder im Laufe der Zeit, in der man mit anderen Leuten stärker interagiert und in der Freunde, Freundinnen und so weiter stärker eine Rolle spielen, eher zu stabilisieren beginnt.
Kann man an einem Beispiel, und Sie machen ja auch, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, immer noch Feldversuche oder, ja, also jedenfalls machen Sie mit bestimmten Probanden bestimmte Tests. Kann man da ein Beispiel nennen, wo das, was Sie gerade gesagt haben, dann auch entsprechend rauskommt?
Ja, wir untersuchen zum Beispiel, wenn wir Rache untersuchen, dann versuchen wir, Leute tatsächlich in eine Situation zu bringen, in der sie sich über jemand anderen ärgern. Und zwar so stark ärgern, dass sie das Bedürfnis haben, das eben mal so richtig dem anderen, der anderen Person mal so richtig heimzuzahlen. Denn wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht zu stark wird. Aber so ein bisschen Ärger löst ja schon das Rachebedürfnis aus. Und dann lassen wir den Versuchspersonen die Möglichkeit, tatsächlich Rache zu üben und fragen sie hinterher, wie haben sie sich dabei gefühlt.
Ergebnis in diesem Fall?
Wenn man nur Rache übt und es passiert danach gar nichts mehr, fühlt sich die Rache irgendwie leer an und sinnlos an. Aber wenn die andere Person, an der man sich gerecht hat, dann nochmal zurückkommt und sagt, pass mal auf, ich habe verstanden, warum du das gemacht hast, stellt sich auf einmal das wiederhergestellte Gerechtigkeitsgefühl ein.
Wobei vorab schon ja erstmal die Frage ist, bleibt dieses Gefühl von Rache eine Fantasie oder wird es dann auf welche Art und Weise auch immer in die Realität umgesetzt?
Genau. Und es kann eine Fantasie bleiben und diese Fantasie muss nicht unbedingt schädlich sein. Die kann auch ganz hilfreich sein. Sie wird nur in dem Moment schädlich, in dem man von dem Gedanken an die Rache nicht mehr loskommt. Wir nennen das Rumination. Wenn man sozusagen diesen Gedanken, was könnte ich dem alles antun, was könnte ich alles machen und wie schlimm war überhaupt, wenn man diesem Gedanken irgendwie ausgeliefert ist.
Wobei gesellschaftlich akzeptiert ist sowas ja in einer demokratischen Gesellschaft nicht, wo es ja nun bekanntermaßen das Gewaltmonopol des Staates gibt.
Genau, das betrifft natürlich aber die schweren Fälle. Aber so das Alltägliche, ne? Wenn man irgendwie irgendwie blöd angemacht wird oder so, dann hat man genau dieselbe Art von Rachegefühlen wie bei den schweren Fällen, nur auf einer anderen Skala.
Es gibt diesen komischen Spruch, Rache ist süß. Warum ist Rache süß?
Warum es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben uns angeguckt, ob das stimmt. Ob Leute, die Rache üben, tatsächlich manchmal das Gefühl haben, dass da was Süßes, also im Sinne von, jeder hat bekommen, was er verdient und jetzt ist wieder alles gerecht und ich kann damit abschließen und so weiter. Ob das tatsächlich existiert. Und wir haben gefunden, in den meisten Fällen existiert es nicht. Aber es gibt Fälle unter den Bedingungen, unter denen Leute sagen, das hat sich jetzt wirklich gut angefühlt. Und das ist dann, wenn man den Eindruck hat, mit seiner Rache dem anderen eine Botschaft mitgegeben zu haben. Pass mal auf, sowas kannst du mit mir nicht machen.
Mhm. Wann und wo haben Sie in Ihrem Leben am heftigsten Rache genommen? wenn ich so direkt fragen darf?
Ja, ich glaube, ich würde es nicht zugeben, aber ich kann mich auch tatsächlich gar nicht so erinnern. Aber was ich schon mache, und da leidet meine Frau auch manchmal drunter, ist im Straßenverkehr lasse ich mich recht leicht provozieren und dann mache ich auch mal Sachen, die nicht so ganz okay sind.
Verbal? Im Auto?
Verbal, im Auto und abbremsen, wo man nicht abbremsen muss und so.
Okay, aber das ist ja immer noch auf einem gesellschaftlich halbwegs akzeptierten Niveau. Es gibt andere Geschichten, die passieren mit diesem Rachemotiv, die gesellschaftlich aus guten Gründen total sanktioniert werden. Also beispielsweise diese sogenannten Ehrenmorde.
Ja, Ehrenmorde sind auch eine Form von Rache und absolut, wie Sie sagen, das gehört sanktioniert deswegen, weil es in den Bereich des Strafrechts fällt. Das ist klar. Aber psychologisch, wenn man jetzt mal versucht zu abstrahieren davon, dass das unfassbar unmoralisch ist, psychologisch ist es ja trotzdem interessant. Warum? Wie kommt es dazu? Also was ist die Dynamik, die dahinter liegt? Und die Dynamik ist eigentlich genau diese, ich will es nicht verharmlosen, aber die Dynamik ist genau dieselbe wie die, wenn man auf der Autobahn provoziert wird und jetzt sagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ein Ehrenmord ist auch eine Reaktion, wie es ist was passiert, das darf nicht ungesühnt bleiben.
Wobei wir ja in unserer aufgeklärten Gesellschaft vollkommen fassungslos und unverständlich auf Dinge dieser Art reagieren, wo Dinge sanktioniert werden, wo Menschen getötet werden wegen vollkommener Lappalien und vollkommener Selbstverständlichkeit.
Ja, ganz genau. Und das ist auch richtig so. Eine Gesellschaft braucht so ein Sanktionssystem. Aber nochmal, wenn man versucht zu abstrahieren und von den unfassbar unmoralischen Einzelschicksalen mal weggeht, dann ist psychologisch schon die interessante Frage, was löst eigentlich dieses Rachebedürfnis genau aus und wann ist das Rachebedürfnis gestillt? Wann ist das mal gestillt? Und es ist nicht so, als dass dieses Rachebedürfnis nie gestillt sein dürfte. Es gab ja auch mal die Vorstellung, das hat sozusagen kein Ende, ne? Das ist nicht so. Leute haben einen ziemlich guten Sensor dafür, wann Gerechtigkeit ausgeglichen ist.
Hat man eigentlich irgendwann mal rausgekriegt, ob individuell gesehen bestimmte Emotionen, wie jetzt zum Beispiel Rache, Vergeltung, in einem Menschen gleichbleibend sein ganzes Leben vorhanden sind oder ob sich sowas dann entweder verstärkt oder auch abschwächt oder ganz verschwindet?
Ja, über einen Lebenslauf weiß man es nicht so genau, aber es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die mit dem Bedürfnis, Rache zu üben oder der Bereitschaft, Rache zu üben, zusammenhängen. Und eine Persönlichkeitseigenschaft, die nennen wir Narzissmus, das ist der Glaube daran, dass man grandios und toll und super ist, aber andere Leute sehen das nicht. Und das ist ein Risikofaktor für Rache.
Ich habe Sie vor der Sendung kurz gefragt, ob es irgendein Thema gibt, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Dann haben Sie gesagt, ja, und zwar Wissenschaftskommunikation. Wie meinen Sie das?
Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer ganz anderen Weise und viel intensiver an die Öffentlichkeit wenden, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und ich finde das extrem interessant, weil das ergibt eine neue Dynamik. Also irgendwie wird Wissenschaft nochmal ganz anders verhackstückt in der gesellschaftlichen Diskussion als damals, wo das alles über Zeitschriften ging oder über die Wissenschaftsseite in der Tageszeitung oder so.
Wobei man ja auch sagen kann, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Dienstleister und sie werden von einem Volk bezahlt, das ein gewisses Recht darauf hat, dann über die Ergebnisse der jeweiligen Arbeit informiert zu werden, oder?
Ja, aber Vorsicht. Also das stimmt. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin ist rechenschaftspflichtig über das, was er oder sie macht. Absolut. Denn das sind Steuergelder. Ich werde auch aus Steuergeldern bezahlt. Aber Dienstleister, da muss man jetzt natürlich aufpassen. Also ich bin ein Diener des Volkes, aber das Volk kann mir nicht vorschreiben, das ist auch grundgesetzlich geregelt, was ich zu erforschen habe und was ich besser lassen darf. Wenn ich etwas erforschen will, dann kann ich das aus vollkommen freien Stücken tun.
Das ist klar.
Das ist sozusagen der ist nicht ganz Dienstleist.
Jetzt haben wir nach 2 Jahren eine ganz seltsame Diskussion, dass eine Wissenschaftsdisziplin, die vorab sich vermutlich relativ gemütlich eingerichtet hat in der jeweiligen Nische, dass die plötzlich massivst in die Öffentlichkeit gekommen sind. Virologinnen und Virologen auch mit extrem negativen Auswirkungen, dass manche von denen auf eine unfassbare Art und Weise bedroht werden?
Genau. Christian Drosten ist ein Beispiel, der, glaube ich, darauf gar nicht vorbereitet war oder vielleicht nur halb vorbereitet war. Er sagt, dass er das als seine Aufgabe, als seine Pflicht empfindet, in den Medien sich in Talkshows zu setzen und Pressekonferenzen zu geben, Podcast zu machen.
Ja. Der dann sich dem Vorwurf ausgesetzt hat oder aussetzen musste, dass er heute dieses sagt und morgen jenes. Und sein Argument ergibt nur den jeweils wissenschaftlich aktuellen Stand wieder, fruchtet nicht.
Drosten ist das Paradebeispiel dafür, wie man es richtig machen sollte. Der sagt, er begründet, warum er seine Meinung ändert. Er ändert nicht einfach seine Meinung, sondern er sagt, es gibt eine neue Studie, es gibt eine neue Befundlage. Und die hat mich dazu gebracht, die Lage anders einzuschätzen.
Gleichwohl, also wir hatten beispielsweise Professor Brockmann, das ist der Corona-Modellierer aus Berlin vor 3-4 Wochen, zu Gast in Leute, der auch erzählt hat, als die Bild-Zeitung ihn Ende Dezember oder im Dezember letzten Jahres an die Wand genagelt hat, als quasi Lockdown-Macher, welche Auswirkungen da, ohne in die Details zu gehen, das auch auf sein Privatleben hatte.
Das war eine absolute Sauerei, das muss man, glaube ich, so sagen. Und es ist ja auch gut, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die deutsche Forschungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und dagegen einen Brandbrief geschrieben haben, gesagt, das kann so nicht sein. Die Medien haben auch eine Verantwortung, klarzumachen, was leistet die Wissenschaft für die Öffentlichkeit und insofern manchmal Wissenschaftler auch ein bisschen zu schützen.
SWR1 Leute, heute mit dem Sozialpsychologen Professor Mario Gollwitzer, der Emotionen der unterschiedlichsten Art und Weise erforscht hat und auch einen total spannenden Aspekt des Lebens dergestalt, ob man im Laufe seines Lebens konservativer wird oder nicht. Das Ergebnis Ihrer Forschung, Herr Gollwitzer?
Sind leider nicht meine eigenen Forschungen, aber die Frage, ob es beim Konservatismus so einen Altersunterschied gibt, das ist, glaube ich, zu bejahen. Also alles, was man weiß, ist und ich will das auch gar nicht, dem Konservatismus hängt immer so ein Nimbus an, das sind irgendwie die Rechten oder die Schlechten oder so. Das muss ja gar nicht sein. Konservieren heißt ja erstmal behalten,
bewahren.
Ja. Und was ist schlecht daran, irgendwas zu bewahren? Ne? Wenn es kippt in eine Geschlossenheit, in eine sagen, kognitive Geschlossenheit, dann wird es ein Problem.
Aber kann es sein, dass je älter ein Mensch wird, desto wichtiger für ihn Sicherheit und Verlässlichkeit werden und daher vielleicht auch die Ablehnung von Veränderungen rührt?
Also erklärbar ist das schon, aber es gäbe schon auch eine Alternative dazu. Also erstmal erklärbar ist das auf jeden Fall. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in meinen Ressourcen, die ich für mein Leben zur Verfügung habe, eher auf andere angewiesen bin, dann muss ich natürlich auch vertrauen, dass mir andere das geben, was ich brauche. Insofern ist Verlässlichkeit und Sicherheit im Alter wesentlich wichtiger, als das vielleicht noch in einem jüngeren Alter ist. Aber das heißt ja nicht, dass man, ich habe das eben beschrieben mit kognitiver Geschlossenheit oder Offenheit, man kann ja trotzdem offen sein für das, was auf der Welt passiert, für das, was junge Leute machen und trotzdem dafür sorgen, dass man in seinem eigenen Leben sich auf andere Leute verlassen kann und die Sicherheit kriegt, die man braucht.
Und ganz so einfach ist es möglicherweise auch deshalb nicht, also wenn wir beispielsweise bei der Musik bleiben, also in früheren Radiozeiten hat man gedacht, Menschen, die ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben, die wechseln dann, keine Ahnung, von der Rockmusik zum Schlager. Dann hat man festgestellt, es funktioniert überhaupt gar nicht. Das heißt, auch derjenige, der heute 70, 75 oder 80 Jahre alt ist und mit AC/DC sozialisiert wurde, der findet diese Musik nach wie vor gut.
Und das ist doch auch schön, das ist ja auch eine Form von Bewahren. Also man schafft ja zum Beispiel, je älter man wird, desto wichtiger ist, welchen Weg man in seinem Leben beschritten hat und was die entsprechenden Wegmarken waren. Musik, Idole gehören absolut zu diesen Wegmarken.
Umgekehrt gibt es ja auch den Fall, ohne dass ich Ihnen jetzt im Detail das auflisten könnte, aber ich glaube, es war schon so, dass man bei bestimmten Wahlen auch festgestellt hat, dass die Union, die CDU, gerade bei Jungen außerordentlich gut abgeschnitten hat.
dass das stimmt, wobei man auch sagen muss, dass bei der letzten Bundestagswahl gab es vor allen Dingen bei den Grünen und bei der FDP eine große Anzahl Jungwähler, ja. Erstwähler. Also irgendwie passt das, glaube ich, eher in das Bild, dass sich die politische Landschaft noch mal stärker diffundiert. Und da kann man jetzt auch sagen, das ist ja eigentlich was Gutes.
Okay. Zum Schluss gefragt, Ihr nächstes großes Forschungsvorhaben sieht wie aus?
Das nächste Vorhaben, es geht nochmal in eine andere Richtung. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie robust und wie vertraubar ist eigentlich unsere Wissenschaft. Das ist ein metawissenschaftliches Projekt, das wir für die nächsten 3 Jahre durchführen werden. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,